eines der ganz schwierigen Themen, die ich mir vorstellen kann und gleichzeitig das einfachste Thema. Einfachstes Thema, beten ist im Gespräch sein mit Gott. Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch. So leicht könnte man das machen. Auf der anderen Seite ist Gebet so vielfältig und vielseitig, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen. Und deswegen sind hier die verschiedensten Hilfsmittel aufgebaut, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das an verschiedenen Dingen anschaulich zeigen, worum es beim Gebet geht. Zuallererst muss ich aber mit drei populären Irrtümern aufräumen, was das Gebet betrifft. Irrtum Nummer eins, es handelt sich bei Gebet um religiösen Leistungssport. Dem ist nicht so. Es gibt manche Leute, die denken, ja, und ich muss am Tag eine Stunde und ich habe heute meine Stunde und dann habe ich noch ein bisschen Zeit, dann habe ich weitere 10 Minuten und das ist kein religiöser Leistungssport. Jesus hat eine kleine Geschichte erzählt von einem Pharisäer und einem Sünder und der Pharisäer stand vorne in der Synagoge und hat Gott dargestellt, wie gut er ist. Ich faste, ich gebe den Zehnten, ich bete regelmäßig. Und hinten stand der Sünder, ihr kennt die Geschichte, und hat gesagt, ja, sei mir armem Sünder gnädig. Und dann hat Jesus dazu gefügt, der Zweite ging gerechtfertigt, davon der Erste nicht. Also Gebet ist kein religiöser Leistungssport, falls du das gedacht hast. Der zweite populäre Irrtum ist unsere westliche wissenschaftliche Denkweise. Und um das zu versinnbildlichen, habe ich mir hier mal einen Flipchart mitgebracht und mir gedacht, wir veranschaulichen das an einem anderen Beispiel. Wir stellen uns vor, wir müssten ein Kommunikationsschema zwischen Mann und Frau entwickeln. Also wie können Männer und Frauen gut miteinander kommunizieren? Dann sagen wir erstmal, welche Gelegenheiten gibt es denn zu kommunizieren? Also beispielsweise wäre es Lob, ja, oder auch Dank wäre eine Rubrik oder Bitte. Und dann haben natürlich unterschiedliche Ausdrucksformen ihren Platz. Das heißt, wenn die Frau, das ist das Symbol für Frau, wenn die Frau bittet den Mann, dann sieht das in einer bestimmten Art und Weise aus. Und wenn der Mann in einer, glaubt ihr, dass Kommunikation so klappen kann? Nein. Das ist Blödsinn, oder? Ja, jetzt stell dir mal vor, du gehst zu deiner Frau hin morgens und sagst, okay, heute hätten wir gerne zu Mittag was ganz Bestimmtes, Leckeres und wir kombinieren das mit Lob. Dann gehst du zu deiner Frau hin und guckst nochmal kurz nach auf deinem Lobkärtchen. Ja, weißt du, du bist nicht nur die Frau meines Herzens, sondern du kochst auch sehr gut. Und da wären wir schon beim Thema. Also, ich glaube nicht, dass Kommunikation so gelingen kann, oder? Aber ganz, ganz oft gehen wir an Gebet so ran. Wir sagen, es gibt das Gebet der Fürbitte, es gibt das Gebet der Bitte, es gibt das Gebet des Lobes und dann werden die Bibelstellen ausgewertet. Ich bin sowieso kein Fan davon, durch die Bibel zu googeln, um mal zu gucken, was bei einem bestimmten Stichwort alles aufscheint und dann das Ganze zu versuchen, in ein Schema zu pressen. Gebet funktioniert so nicht. Aber ganz, ganz viel Literatur über Gebet, die wir finden, ist ganz genau so, dass ihr sagt, Schema da und dann musst du Gott erst loben und dann musst du deine Sünde bringen, damit die trennende Wand zwischen dir und Gott weg ist. Und ja, es sind hilfreiche Sachen, es sind gute Menschen, die versucht haben, beim Beten zu helfen und ich habe auch ein oder zwei meiner Lieblingsbücher über Gebet dabei, aber es funktioniert so nicht. Beten ist Kommunikation, ist Sprechen mit Gott. Der Titel der Predigt lautet deswegen im Gespräch mit Gott, im Gebet. Eine interessante Stelle finden wir, wo beginnt Gebet eigentlich in der Bibel? Wenn wir lesen, ganz von Anfang, Adam und Eva haben mit Gott gesprochen und er mit ihnen. Dann kommt der Brudermord, Kain radiert den Besseren aus und Gott spricht weiterhin mit Kain, was etwas irritierend ist und Kain spricht weiterhin mit Gott, also wir sind nach wie vor im Gespräch. Und dann kommen Nachkommen. Nachkommen, Nachkommen, Nachkommen. Wir lesen das, ich habe ein paar Bibelstellen ausgelegt, es ist nicht auf jedem Platz. Eins, weil ich nicht wusste, ob jeder Platz besetzt sein wird und ich weiß auch nicht ganz sicher, ob jeder lesen kann. Und von daher dachte ich mir, ich lege mal etwas weniger aus. Dachte mir auch, vielleicht dient das dazu, dass ihr euch besser kennenlernt. Ja, wenn wieder hinten das etwas enger besetzt ist, aber zu wenig Zettel da sind, dann stellt euch einander vor, sagt, das ist mein Zettel, er lag zwar auf deinem Platz, aber gut. Ist also im ersten Buch Mose im vierten Kapitel, da leitet sich dann der Stammbaum ab von Kain und Adam erkannte abermals sein Weib, das ist im Vers 25, sie gebar einen Sohn, nannte sie Seth, und Vers 26, Seth nannte einen Sohn und nannte ihn Enosch. Und dann kommt ein ganz interessanter, ganz kurzer Satz, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Da wurde aus diesem Gespräch mit Gott plötzlich was hier sehr Formales, etwas, wo man gesagt hat, man muss den Namen Jahwes anrufen und man muss das in folgender die Unabhängigkeit von Gott im Gespräch mit ihm. Das ist ein bisschen paradox, oder? Zu der Zeit begann die gefallene Menschheit, den Namen Gottes anzurufen. Also, Dinge, die wir ausradieren, ist, dass es sehr, sehr schematisch ist, das Gebet, dass es religiöses Leistungsdenken ist und dass es eine sehr, sehr formale Sache ist. Gebet hat eher was mit Chillen zu tun. Das geht jetzt in die Richtung. Entspannte Gemeinschaft für den Rest mit Gott. Das heißt, sich mit Gott zusammensetzen und mit ihm auszutauschen. Deswegen bringe ich mich jetzt mal mehr in eine Gebetsstimmung und Haltung, ich hänge meinen Sakko an den formalen Nagel und ich habe mir meine Kuscheljacke mitgebracht, um das so ein bisschen zu versinnbildlichen. Gut. Ich habe mir auch da drüben so ein Tischchen gemacht mit meinen Büchern, die hätten da drüben auch gar keinen Platz gehabt. Und die Schwierigkeit, über Gebet zu sprechen, ist eben, besteht darin, dass es so vielseitig ist. Und deswegen ist das keine rote Farbenpredigt, keine klassische, die dort beginnt und dort endet und zum Schluss kannst du die abspulen, sondern ich habe eher einzelne Bestandteile bekommen und werde über die verschiedenen Bestandteile sprechen und hoffe sehr, dass was dabei ist für dich, was du mitnehmen kannst und was du hinterher anwenden kannst. Frage, über was für Themen sprechen wir mit Gott? Oder warum sprechen wir denn überhaupt mit Gott? Mir hat jemand gesagt, warum sollte ich mit Gott sprechen? Der weiß doch alles schon vorher. Frage, hast du Kinder? Möchtest du, dass deine Kinder mit dir sprechen? Warum? Die kommen oft auch mit Sachen, die du schon ganz genau weißt. Aber du möchtest einfach mit ihnen Zeit verbringen. Du möchtest Gemeinschaft haben. Du möchtest ihre Stimme hören. Geht es Gott mit seinen Kindern auch. Und die Tatsache, dass er schon alles weiß, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Gebet ist gefährlich. Gebet verändert die Umstände, für die man betet. Und Gebet verändert einen selbst. Es gibt eine Sache, die durch Gebet nicht verändert wird, und das ist Gott. Aber Gebet verändert die Umstände und Gebet verändert dich. Und von daher macht das Sinn zu beten. Gott hat sich selber beschränkt und hat gesagt, ich werde einige Sachen nur tun, wenn Menschen mich darum bitten. Also macht es total Sinn zu beten. Okay, jetzt aber zurück zu der Frage, wofür soll ich eigentlich beten? Und die Antwort ist, für alles, was dich beschäftigt. Es gibt da diesen Vers, betet allzeit ohne Unterlass. Es gibt manche, die stellen sich eine Uhr, stellen sich so einen kleinen Wecker und einmal die Stunde beten die 15 Minuten oder sie versuchen den ganzen Tag wirklich in einer Grundhaltung. Eigentlich denke ich, dass dieser Vers davon spricht, dass dein Vater im Himmel sich für alles interessiert, für das du dich interessierst. Und deswegen, wann auch immer dich was beschäftigt, ob das was Tolles ist draußen oder ob das Leid ist oder du kannst für alles beten, für alle Themen. Deine Frage, wie beten wir? Dieses Kuschelsofa dann, wir hatten schon festgestellt, formale, oh du großer Herr, ich bin ein Wurm und dennoch komme ich zu dir. Das ist nicht die Art und Weise, wie Kinder mit ihren Eltern reden. Ja, ich bin der Schmutz unter dem Nagel. Ja, solche Gebete hört man ab und zu. Wir haben draußen Seelsorgeflyer ausgegeben. Also, falls du, ja. Auf der anderen Seite, trotz der Intimität und der Nähe, muss man sich vor Augen halten, wir sprechen mit dem Schöpfer des Universums. Wir sprechen mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe auch Gebete gehört, die in der Form waren, Papilein, danke, dass du mich so liebst. Er hat gesprochen, alles, was wir sehen, war da. Bin mir nicht ganz sicher, ob das das Niveau ist, auf dem ich mit dem allmächtigen Gott sprechen möchte. Die Wahrheit liegt irgendwo zwischendrin. Und für uns Menschen ist es immer schwierig, diese Differenz auf die Reihe zu kriegen, diese Diskrepanz, diesen Unterschied zwischen, er hat alles gegeben, er ist die Liebe, er wird alles für dich tun. Und auf der anderen Seite, er ist allmächtig und er ist der Richter am Ende. Wie beten wir noch? Lebendig. Nicht jeden Tag das Gleiche. Ich war früher so, ich hatte ganz, ganz tolle Gebetszeiten und am nächsten Tag habe ich versucht, genau das Gleiche wieder zu machen. Und weil Gott freundlich ist, war es dann auch noch nicht allzu schlimm. Und am vierten Tag sind wir beide eingeschlafen. Das ist lebendige Beziehung. Also den einen Tag kommst du mit Lob, den nächsten Tag kommst du mit einem Bedenken, den nächsten Tag kommst du mit was auch immer dich gerade bewegt und die Form, die dich gerade bewegt. Warum beten wir? Hat mir gesagt, zum einen Gemeinschaft mit Gott, zum anderen, das gehört mit zu diesen Sprungbrett-Dingern, die uns beschleunigen in das Reich Gottes hinein. Man kann mit niemand eine Beziehung haben, mit dem man nicht spricht. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem Seelsorger, der erzählt hat, dass seine Frau ihn gebeten hat, dass er vielleicht mal Blumen mitbringt oder dass er doch auch mal sagt, dass er sie lieb hat. Und er hat ihr gesagt, warum? Das habe ich dir doch gesagt, als wir geheiratet haben. Wir waren seit 40 Jahren verheiratet. Und dann hat er noch dazu gesetzt, und übrigens, sollte ich je meine Meinung ändern, werde ich dich das wissen lassen. Auf der Basis kann man sehr, sehr schlecht eine gute Beziehung haben. Und ähnlich ist das mit Gott eben auch. Gebet hat mir gesagt, verändert die Umstände. Wenn wir beten, wenn wir zusammenkommen, dann reißen Engel den Himmel auf und all die Dinge, die Gott vorbereitet hat, die geschehen, die kommen zu uns runter. Ein paar Aspekte zum Gebet. Das eine ist, da sind zwei auf dem Bild, die zusammen beten. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr betet, dann geht ihr in der stille Kämmerlein und sprecht zu eurem Vater, der ins Verborgene sieht, und euer Vater, der ins Verborgene sieht, der wird das anerkennen. Und er sagt auf der anderen Seite, ihr sollt nicht so sein, dass ihr an den Straßenecken betet und sehr auffällig seid. Aber da geht es darum, dass Leute sich gebrüstet haben, dass sie gesagt haben, hier, schau mal, ich bete so viel an. Und Gott sagt auf der einen Seite, ja bitte, zu Hause bei dir, zu jeder Zeit. Und auf der anderen Seite sollen wir zusammen beten. Ein Vers. Gott sagt, ich ermahne, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. manchmal erschöpfen wir uns im Gebet. Wir gehen zu Gott und sagen, ja, das hier funktioniert nicht. Und das hier auch nicht. Und ich bete schon so lange für die Person, aber da tut sich nichts, nichts, nichts. Und dann, die Person ist krank. Und du bist der Herr über Leben und Tod. Und da tut sich wieder nichts. Und am Ende des Tages gehst du aus der Gemeinschaft mit Gott und bist entmutigt. Kennt ihr das? Nun, Gott ist mit dir und er lebt mit dir und er leidet mit dir. Wir werden nachher noch ein paar Worte sagen über unerhörte Gebete. Aber ich glaube, das hier ist einer der Schlüssel, dieser Vers. Ich ermahne, dass man tut, bitte, ja, Fürbitte, aber auch Danksagung und Gebet. Einfach den Austausch mit Gott drüber sprechen, was einen bewegt und auch danken. Ansonsten entmutigst du dich selber. Es gibt so ein paar Sachen am Gebet, die echt schwierig sind. Und eins davon sind diese ganzen unerhörten Gebete. Ich sage ja, es ist keine leichte Predigt, wenn du Kinder hast, die nicht beim Glauben sind. Und du betest dafür. Du betest wieder dafür. Und du liest Bibelstellen. Welcher möchte, dass alle Menschen gerettet werden? Du betest dafür. Und das geschieht nicht. Oder wenn Krankheit da ist und du kommst vor Gott und du spürst, ja, Gott kann heilen und Gott ist da. Kommen Menschen und sagen, gesteh, wenn du das bittest nach seinem Willen, dann wird er das hören. Das heißt, wenn das nicht geschieht, ist es einfach nicht sein Wille. Oder kommen Menschen, die zitieren eine andere Bibelstelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann bittet ihr, um es in böser Absicht zu verzehren. Oder eine andere Bibelstelle, wenn ihr betet, habt Glauben, ein Zweifler aber glaube nicht, dass er etwas empfange. Ja, da kommen solche Leute und denken, es wäre tröstlich. Das geht so nicht. Leute, das ist nicht tröstlich. Und das ist auch nicht der Gott, der sich in der Bibel offenbart, der solche aus dem Zusammenhang gerissenen Bibelstellen tatsächlich darstellt. Was ist, wenn Gott nicht hört oder nicht erhört? Fehlt dir dann der Glaube? Steht ein Zweifler, der glaubt nicht, dass er etwas empfangen wird? Und dann kommen Leute in die Verdammnis. Ja? Das ist auch eine ganz gute Logik. Da kommt einer zu mir, ich habe gesagt, ich habe dafür gebetet, gefastet und gelitten und es ist nichts geschehen. Und dann kommt er und sagt, von Gott kann es ja wohl nicht liegen. Logische Folgerung, es liegt an mir. Logische Folgerung, ich bin Sünder oder ich bin Zweifler. Der Mensch betet dann in Zweifeln. Ich lese aus Ole Hallesby vom Beten. Wie kann sich dieser Zweifel nur in sein Gebet hineingebohrt haben? Es wird ihm Angst, es wird ihm Bange vor dem Beten. Er fürchtet, gerade durch das Beten zu sündigen. Mein zweifelnder Freund, deine Sache steht gar nicht so schlecht, wie du glaubst. Du hast mehr Glauben, als du ahnst, denn du hast genug Glauben, um zu beten und damit auch genug Glauben, um erhört zu werden. Der Glaube ist seltsam. Er verbirgt sich oft auf eine Art und Weise, dass wir ihn nicht sehen noch finden können, aber er ist da, in unmissverständlichen Kennzeichen. Das wollen wir näher betrachten. Das Wesen des Glaubens ist es, zu Christus zu kommen. Das ist das erste und letzte und sicherste Zeichen, dass der Glaube noch lebendig ist. Ein Sünder hat nichts außer seiner Sünde und seiner Not. Das hat ihm der Geist Gottes gezeigt. Der Glaube äußert sich schlicht und einfach darin, dass der Sünder statt wie früher vor Gott und seiner eigenen Verantwortung davon zu laufen, jetzt mit seiner Not in das Licht Christi tritt. Der Sünder, der das tut, glaubt. Es steht geschrieben, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, wenn du kommst und dein Anliegen in Jesu durchbohrte Hände legst, dann hast du Glauben. Und dann braucht keiner kommen und sagen, dass Gott dich nicht erhört, liegt daran, dass dein Glaube nicht da ist. Wir haben ein lustiges Buch, warum bekomme ich nicht, um was ich bete. Und seine Lösung ist, das Kapitel heißt Verzeihung, Ihre Unterwäsche brennt. Das ist ein bisschen anders geschrieben. Ich mag das Buch. Und der Kern des Gedankens ist, dass Gott sich um das Wichtigste zuerst kümmert. Er sagt, du betest vielleicht für sowas wie eine Schönheitsoperation. Herr, ich möchte etwas größer und etwas schlanker sein. Und Gott beschäftigt sich aber gerade damit, dass du Krebs hast. Ich habe darüber nachgedacht, ist das eine billige Ausrede und in meiner Vergangenheit jede Menge Gebete gefunden, die genau auf dem Level waren. Ich habe für Sachen gebetet, ich lag auf den Knien, ich habe dies und jenes und im Nachgang habe ich festgestellt, ja, das war zu der Zeit nicht möglich, weil Gott was ganz anderes in meinem Leben gemacht hat, was aber viel, viel wichtiger war. Also das ist ein Ansatz, der manchmal hängen die Dinge von uns ab. Gott hat uns einen freien Willen gegeben und wenn unsere Gebete nicht erhört werden, dann könnte das damit zusammenhängen, dass andere diesen freien Willen missbrauchen. Manchmal ist es auch einfach unerforschlich. Ich habe hier die Autobiografie von einem Mann, der Georg Müller heißt. Wer kennt den Namen Georg Müller? Ja, einige, sehr schön. Georg Müller hat in seinem Leben ungefähr 40.000 Gebetserhörungen berichtet. Und er hat akribisch Buch geführt, was er gebetet hat morgens. Und zum Teil waren die Gebete abends schon erhört und erfüllt. Spurgeon war mal mit Müller unterwegs und hat gesagt, das ist grauenerregend. Der redet die ganze Zeit mit Gott und meistens ist am nächsten Tag schon die Antwort da. Georg Müller hat einen wichtigen Aspekt gehabt, nämlich die Stimme Gottes zu hören. Wenn du Kind Gottes bist, dann hörst du die Stimme Gottes und du spürst innerlich, ja, Gott spricht zu mir. Ja. Manchmal hören wir da gar nicht drauf. Geht ein Mann zum Arzt und setzt sich beim Arzt hin und erzählt, ah, Doktor, mir geht's so schlecht und ich bin so verwirrt und ich habe die Schmerzen beschreibt. Dann ganz genau seine Symptome, der Arzt hört ihm zu und dann steht der Mann auf und geht wieder. Wir werden nicht ganz dicht, oder? Also ich meine, der geht zum Arzt, wenn er eine Therapie möchte. Das heißt, er möchte, dass der Arzt ihm zuhört, dass der Arzt ihn ernst nimmt, dass der Arzt ihm antwortet, ihm sagt, was ihm fehlt und ihm dann eine Therapie verschreibt, oder? Also jemand, der einfach nur seine Symptome beschreibt und dann aufsteht und wieder nach Hause geht, der wäre doch komisch, oder? Betet ihr ab und zu so? Ich schon. Das heißt, manchmal warten wir einfach nicht auf die Antwort, die von Gott kommt und die Gott eigentlich für uns gerne hätte. Georg Müller war jemand, der gebetet hat, bis er ernannte, dass diesen inneren Frieden hatte. Ich spürte den inneren Frieden des Herrn. Und er sagt, die schwierigste Situation meines Lebens war, als mein Sohn zu Tode krank wurde. Ich hatte nicht die Freiheit, für seine Gesundung zu beten. Ich hatte nur die Freiheit, dafür zu beten, dass der Herr meine wunde Seele und die meiner lieben Frau in seine Hand nehmen möge und unseren Schmerz lindern. Manchmal stehen wir mit diesen Sachen, die uns schmerzen, da. Und Gott hört, aber er hört uns nicht. Und wir können dagegen kämpfen, weglaufen und sagen, so ein Gott. Oder wir können sagen, du bist gut. Auch wenn Schmerzen da sind, auch wenn Sachen geschehen, die schwierig für uns sind, du bist gut. Beste, was uns jemals geschieht. Hilf uns in diesen Schmerzen. Aber dafür ist es auch wichtig, die Stimme Gottes zu hören. Ein anderer Aspekt. Fürbitte. Was macht Jesus jetzt gerade? Also, abgesehen davon, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt ist, unter uns. Aber was macht Jesus jetzt gerade? Was lesen wir in der Bibel? Er sitzt zu Rechten Gottes und bittet für uns. Das heißt, wenn wir Fürbitte machen, wenn wir für andere beten, dann machen wir etwas, was Jesus auch macht und was Jesus wichtig ist. Fürbitte heißt, ich gucke von mir selbst weg. Da sind wir wieder bei dem Thema, Achtung, beten ist gefährlich, es verändert einen. Wir gucken von uns selbst weg, von unserem kleinen Ich, meiner, mich, mir, glücklich sind wir alle hier, und schauen hin auf das, was jemand anders dient und teilen damit Gottes Herz. Gott verwandelt uns und teilt uns mit, was ihm wichtig ist. Kleinere Themen noch. Waffen im Büchern, die ich gerne mag hier. Die Waffe des Betens und Fastens. Beten heißt auch, dein Fleisch hinten anzusetzen. Das mag das übrigens nicht besonders, morgens um 4 aufzustehen und ins Gebet zu gehen. Da werden plötzlich erstaunliche Argumente vorgebracht, die aus deinem Inneren hervorsprudeln und sagen, du könntest genauso gut im Bett liegend beten. Vor Gott liegen ist biblisch. Ja, die Waffe des Betens und Fastens, Fasten und Beten heißt, ich setze das, was körperlich ist, hinten an und sage, ich möchte mich voll auf die geistliche Welt und auf Gott konzentrieren. Und da wird jede Menge Kraft freigesetzt. Wir haben ein Buch, Gebet für Politik und Gesellschaft. Das geht so in den Bereich Fürbitte, dass wir die Verantwortung haben. Wir haben vorher diese Bilder gesehen von den Kindern und ich sage euch, jeder einzelne von euch ist verantwortlich dafür, dass die Kinder eines Tages so werden. Wenn du damit ein Problem hast, können wir darüber nachher gerne sprechen. Gott hat uns eine Verantwortung gegeben, füreinander einzutreten und füreinander da zu sein. Wir haben ein Buch, das heißt Declarations, Unlocking Your Future. Sieht so aus, also das heißt Proklamationen, Gebete und Proklamationen, die deine Zukunft beeinflussen. Sieht so aus, als könnte man Stellen aus dem Wort Gottes nehmen und die im Gebet vorbringen und als hätte das Auswirkungen. Gott hat gesagt, mein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Probiert es einfach aus. Das hier ist ein cooles Buch, das hat einen Mensch geschrieben, der ein Missionswerk gegründet hat. Ihr seht, dass es leicht vergilbt ist. Das liegt daran, dass es kurz nach dem Krieg erschienen ist. Er hat nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, Missionswerk gegründet und das Buch heißt Wer betet, siegt. Seltsamer Humor, kurz nach dem Krieg. Aber ich glaube, der Punkt musste mal gemacht werden. Wir haben ein Buch Der kniende Christ. Beten und Demut. Ich hatte vorher gesagt, die Gebete auf dem Niveau, ich bin der Schmutz unter dem Nagel, ich bin ein Wurm und kein Mensch, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott dich sieht, aber auf der anderen Seite eben doch das, warum hat Gott das so festgelegt, dass Menschen beten und dann verwandelt er Dinge, dann verändert er Dinge. Und eine Antwort ist, damit sowas wie der Sündenfall nicht mehr vorkommt, damit du genau weißt, wenn ich was verändern will in dieser Welt, kann ich es nicht. Ich kann alles Mögliche tun, aber es kommt darauf an, vor Gott zu kommen. Und dass du weißt, deine Anstrengungen sind toll und notwendig und völlig sinnlos, wenn nicht Gott dazu kommt, das ist das, was dich demütig macht. Hörendes Gebet, das hatten wir, dass wir Gott hören müssen. Klänge von Davids Harfe. Die Psalmen sind gesungene Gebete. Und dann haben wir hier noch mit Jesus beten. Die Jünger kamen zu Jesus und haben gesagt, lehre uns beten. Und Jesus hat gesagt, okay, machen wir. Und dann hat er ganz, ganz kurzes Gebet gesprochen. Und diejenigen, die sich jetzt schon fragen, wird er jemals zu einem Ende kommen? Die Antwort ist, weiß ich nicht. Ja, ich meinte ja, nach diesem Thema. Wir haben also gefragt, wie sollen wir beten? Und Jesus hat ein ganz, ganz kurzes Gebet gesagt und hat damit aber nicht gemeint, das sollt ihr, wenn ihr 3 Stunden Zeit habt, 3 Stunden reichen aus, um das ungefähr 180 Mal zu rezitieren, wenn man nicht allzu schnell ist, sondern das ist ein Gebetsrahmen. Das ist ganz interessant. Die frühe Kirche hat das Vaterunser benutzt, um 1 Stunde lang zu beten ungefähr. Einfach die Themen anhand des Vaterunsers durchgebetet. Also, bei Matthäus ist uns das überliefert. Jesus sagt, ihr sollt so beten, unser Vater. Schon mal total interessant. Ist nicht mein Vater, nicht im stillen Kämmerlein, sondern Jesus sagt, unser Vater. Er geht also davon aus, dass seine Jünger gemeinsam beten. Dann gehen wir in diesen Raum rein, wo wir Gott anbeten, wo wir ihn preisen. Dein Name werde geheiligt. Es gibt viele verschiedene Namen im Alten Testament Gottes. Jahwe, der Versorger. Jahwe, der Gott der Durchbrüche. Der Gott, der heiligt. Der Gott, der heilt. Der meine Rüstung ist. Der meine Waffe ist. Der meine Kraft ist. Der mein Helfer ist. Der mein Heiland ist. Im Alten Testament gibt es viele, viele Namen für Gott. Und wenn wir anfangen, damit zu beten, dass wir sagen, es geht mir so schlecht, der Hamster ist gestorben, die Frau vom Hamster ist schon lange tot, dann werden wir einen Glauben entfalten, der Platz hat unter dem Teppich, der inexistent ist. Wenn wir anfangen, uns bewusst zu werden, was dieser Gott ist und was er für uns getan hat, und uns dann unseren Problemen zuwenden, dann sind unsere Probleme erstaunlich oft weg. Dein Name werde geheiligt. Dein Name soll ausgerufen werden. Wir stellen uns dagegen, dass der Name Gottes in den Schmutz gezogen wird. Dass er in den westlichen Nationen überhaupt nichts mehr wert ist. Sondern er soll geheiligt werden. Menschen sollen wieder aufstehen und sagen, das ist Gott. Dein Reich komme. Das, was im Himmel ist, soll genauso hier auf dieser Welt sein. Dann geht es um das Praktische. Das waren jetzt alles Fürbitten. Ihr merkt, Anbetung kommt in diesem Modell, das Jesus gegeben hat, zuerst. Und dann kommt Fürbitte und dann kommt Gebet für uns. Gib uns unser tägliches Brot. Setz deine Versorgung frei. Setz deinen Segen auf meinem Leben frei. Vergib meine Schuld, wie ich den Schuldigern vergebe. Lass die Versuchung von mir fern sein. Erlöse uns von dem Bösen. Und dein, da schließen wir wieder im Lobpreis. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist ein Gebetsmodell. Probiert das mal aus. Nehmt das mal mit nach Hause und nicht so, Vater unser im Himmel, dein Name wird geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, sondern unser Vater im Himmel. Und dann Sekunde Pause und gucken, was bringt der Geist Gottes aus meinem Inneren raus zum Thema Vater. Du bist mein Vater. Du hast mich erlöst. Du hast mich rausgezogen. Du bist mein echter Vater geworden. Du beschirmst mich. Du beschützt mich. Dann kommen plötzlich Dinge, die Offenbarungen sind. Also nimmt mal dieses Vater unser und geht das durch als Gebetsmodell. Ich habe viele, viele Sachen über Gebet nicht gesagt. Oft finde ich gar nicht zu mir zu kommen und zu sagen, aber du hast mich erwähnt, dein Gebet in anderen Sprachen oder der Geist tritt dazu, zu unserer Schwachheit und ein paar Sachen sind in den Bibelstellen noch drin. Wie gesagt, über Gebet kann man Wochen oder Monate lehren, sprechen und am besten es vormachen oder gemeinsam machen. Und von daher hier eine kleine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten im Christusforum gemeinsam zu beten. Das geht also praktisch die ganze Woche durch. Wir haben Montagabend einen Gebetsabend. Wir haben Dienstag 14-tägig Moms in Prayer. Es ist keine Halskrankheit, sondern Mütter auf Englisch. Dann am Mittwoch morgen morgens um 6 ein Frühgebet. Das macht Spaß, das ist richtig toll. Insbesondere für die Familie, wenn man dann mit Semmeln heimkommt. Mittwochabend haben wir einen Gebetsabend einmal im Monat. Freitag Frühgebet. Freitag haben wir ab und zu Lobpreisabend. Das sind gesungene Gebete, wie gesagt. Schließ dich an. Wir haben einen kleinen Flyer gemacht, der momentan hinten am Büchertisch ausliegt, wo du eine Übersicht hast über die Gebetsgruppen, die es hier im CFA gibt. Nimm das mit und lass dich für eine oder mehrere dieser Veranstaltungen motivieren oder inspirieren. Gemeinsames Gebet ist toll, es macht Spaß. Und es wirkt. Wenn der eine oder andere heute hier irgendwas mitgenommen hat, aus dem Lobpreis oder auch von dem, was ich hier sagen durfte, dann hat es dafür einen einfachen Grund. Dass Menschen dafür gebetet haben. Dass Menschen heute Morgen um 9 hier waren und gesagt haben, ich gieße meine Zeit vor Gott aus, damit die, die in den Gottesdienst kommen, ihn erleben. Hier nochmal die Bilder von den Kindern, die in der Anbetung sind oder die im Gebet sind. Es ist schön, wenn man sowas erleben darf. Es ist absolut toll, wenn man sehen darf, wie Dinge, für die man gebetet hat, dann so wahr werden. Hier noch ein Bild, das vielleicht ein bisschen eigen ist. Ich habe hier zwei Bilder nebeneinander gestellt. Auf der einen Seite siehst du paradiesische Zustände, auf der anderen Seite siehst du jemand, der in Sklaverei ist. Vielleicht hast du dich gefragt, wovon redet der Mann da vorne? Ein bisschen schräg heute. Schräg, stimme ich zu, bin ich. Aber wovon redet er? Davon, Gott zu kennen und Gottes Stimme zu hören und mit Gott zusammen zu sein? Ja. Dazu musst du aber diesen Zustand der Sklaverei verlassen haben. Du musst irgendwann mal in deinem Leben die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, ein allererstes Gebet, um die Beziehung zu Gott aufzunehmen. Ein allererstes Gebet, wo ich sage, ich möchte nicht getrennt sein von Gott. Ich habe erkannt, dass ich mein Leben nicht alleine bewältigen kann und ich möchte, dass meine Schwachheit und meine Sünde weggenommen wird und dass ich ewiges Leben bekomme. Ich weiß, dass das nicht jeder hier getan hat und ich möchte dich ermutigen, du kannst das jederzeit tun, du kannst es tun. Nach dem Gottesdienst sind hier vorne Menschen, die diese lustig blauen Wendel umhaben, manche sogar mit einem Schild, Prayer Team, falls sie nicht wissen, wofür das ist, und kannst mit denen beten, aber auf jeden Fall ist das die Grundlage, in dieses Reich Gottes reinzukommen und in diese Beziehung, über die ich jetzt gesprochen habe. Vater, danke für diesen Morgen, danke, dass du da bist, dass du hier bist, dass du heilig bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass es gut ist, Zeit mit dir zu verbringen, dass du uns verwandelst, dass du uns jederzeit hörst. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und danke, dass du uns noch mehr und ganz neu aufschließt, was alles drinsteckt in diesem mit dir sprechen. Wir preisen dich dafür und ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen. Amen.